kennen uns ja jetzt seit 1,5 Jahren sowas, ne?
Ja, so 1,5 Jahre plus minus.
Und wir hatten während der Zeit viel Kontakt, aber ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, ob und wie du eigentlich, bevor du dich zum Copywriter gemacht hast, schon geschrieben hast und für das ganze Zeug interessiert hast. Warst du früher so jemand, der so, weiß nicht, kreative Stories geschrieben hat und so Zeug, oder kam es aus dem Nichts?
War so eigentlich gar nicht. Ich war nicht so der Schreiber oder ich habe generell nicht viel geschrieben. Also ich kann mich daran erinnern, so in der Schulzeit, wenn wir mal so Aufsätze schreiben mussten und so, war ich mal der, der so extrem lang geschrieben hat, aber mit ganz vielen Fehlern.
Hat lange gedauert, aber
ja.
dafür war es auch voller Fehler.
Ja. So, ich hatte inhaltlich dann immer eine 1, aber Rechtschreibung dann gefühlt immer eine 5, so, ne? Aber ich hatte jetzt keine große Begeisterung für Texte oder für irgendwas in die Richtung, auch für Online-Marketing hatte ich so gefühlt gar nicht auf dem Schirm. So, für mich war einfach, gab es Werbung und das war's. So, ne?
Und also bevor du mit Copywriting losgelegt hast, warst du ja in einem Bauunternehmen, ne?
Genau, ich war technischer Einkäufer in einem Bauunternehmen, hatte da quasi auch eine Leitungsfunktion mit Verantwortung und war da halt eben so für ein paar Millionen Euro Bauvolumen verantwortlich.
Und
Und ja.
wie warst du eigentlich dazu gekommen, diesen Job zu machen?
Es hat sich irgendwie so ein bisschen ergeben. Ja? Also ich habe damals, meine Schwester hat damals Bewerbungen rausgeschickt für mich. Ne? Da,
Ach,
da war
outgesourced.
ich, ja, da war ich, da war ich im, da war ich im Urlaub und da gab es halt, mein Vater hat gedrückt und hat gesagt, du musst jetzt eine Ausbildung machen. Ne? Und dann habe ich meiner Schwester gesagt, hey, guck mal, hier ist so eine ungefähr fixe Bewerbung, mach die mal bitte ready. Meine Schwestern waren dann ja schon ganz schlau und schick die mal bitte raus und alles, was so bei uns in der Umgebung ist. Ne? Und dann kam halt eine Rückmeldung, da war ich halt erstmal für eine Ausbildung angestellt in einem in einem Baustoffhandel. Da ging es halt eben um Vertrieb. Das war so mein erster Berührungspunkt. Und bin dann halt erstmal in Vertrieb gegangen und habe quasi Bauunternehmen Material verkauft. So, ne? Dann ging es dann um große Außenanlagen und so weiter, Hochbau und den ganzen Kram. Und dann wurde ich halt letzten Endes abgeworben vom Bauunternehmen. Ne? So am Ende meiner Ausbildung, so die ersten Anfänge, wurde ich abgeworben und so bin ich dann quasi ins Bauunternehmen gekommen.
Ach, du hast quasi da schon Sales-Erfahrung tatsächlich gehabt, bevor du dann zum Einkäufer für die andere Firma wurdest.
Genau, richtig. Ich war vorher im Sales und habe meinen Job da ganz gut gemacht. Deswegen wollte dann ein Kunde, dass ich bei ihm in den Einkauf gehe. Und so hat sich das dann ergeben, ja.
Jetzt mal kurz Detailfrage dazu. Inwiefern hat Einkäufer sein was mit Sales zu tun oder hat es gar nichts damit zu tun?
Also das Thema ist, vor allem in der Branche, in dem Markt, ist es ein sehr besonderes Spielfeld. Das heißt, du musst halt in der Lage sein, auf beiden Seiten gute Connections zu schaffen. Es ist halt noch ein sehr, sehr offline-lastiger Markt, die Online-Welt oder auch, die ist auch nicht so modern, das ist noch ein bisschen alt, ein bisschen rough auch. Und derjenige, der es schafft, dort sich gut durchzusetzen in bestimmten Beziehungen, der Fleiß zeigt, Engagement zeigt und einfach Gas gibt in dem, was er tut. Egal, was er tut, ist attraktiv für jeden Marktteilnehmer quasi, weil es schwierig ist, in der Branche gute Mitarbeiter zu finden. Ne? Und das heißt, da wird es vielmehr an persönlichen Aspekten festgemacht, ob du geeignet bist für eine Stelle, als an der Tätigkeit, die du ausübst. So. Und letzten Endes ist ja ein guter Verkäufer ein guter Einkäufer. Ne? So, sagt man ja so. Und darauf haben die sich quasi gestützt.
Ich hab mich schon oft, häufiger gefragt, stimmt das, wer so ein guter Kunde ist, ist auch ein guter quasi Anbieter oder Verkäufer. Aber ich bin auf jeden Fall, glaube ich, zum besseren Käufer geworden. Ich muss auch sagen, ich verhandle sehr wenig. Ich nehme sehr schnell einfach die Preise an, weil ich halt mir denke, okay, selbst wenn das jetzt ein höherer Preis ist, als die Person sonst aufruft, wird sie auch einen geilen Job draus machen. So, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das kam auch bei mir erst so mit der Selbstständigkeit. Also ich bin ja ursprünglich Türke, ne? Und bei uns kennt man das ja mit dem Handeln auf dem Basar. Das heißt, da wird gefeilscht um jeden Euro. Und die Einstellung hatte ich halt eben auch noch quasi, bis ich so mein erstes Business gestartet habe. Vor allem als Einkäufer war das auch mein Job, um die Beträge zu feilschen so. Und letzten Endes habe ich dann aber erst festgestellt, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass eine gute Leistung ihren Preis wert ist, ne? Und wie das letzten Endes auch einen selbst nervt, wenn irgendjemand mit dir über einen Preis verhandeln möchte, weil du quasi ja eigentlich immer versuchst, einen fairen Preis aufzurufen für beide Parteien, ne? Und von daher hat sich das auch für mich gewendet. Ich verhandle auch nicht über Preise. Entweder ich bin bereit, den Preis zu bezahlen oder eben nicht.
Kurzer Bazar-Exkurs. Ist es
Ja.
ein Ding, dass es so als Affront, als Angriff genommen wird, wenn man nicht verhandelt? Auf so einem Bazar? Oder Erinnerung hatte ich daran, dass man so.
Ja, also es kommt ganz drauf an. Die meisten lassen dir gar keine Chance. Also mittlerweile hat sich so ein bisschen gewandelt. Die lassen dir gar keine Chance. Die sagen dir dann am Ende, was sie dir bereit sind, entgegenzukommen. Und entweder du nimmst oder du verhandelst halt nochmal nach. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es gehört irgendwie so ein bisschen mit dazu. Ne? Es ist schon Pflicht zu verhandeln. Ja? Wenn du jetzt irgendwie einfach einkaufst, ohne zu verhandeln, dann fühlen die Leute sich schlecht. Ich kenne ja auch Leute, die dann selbst auch eben Märkte betreiben, ne?
Okay.
Das fühlt sich unvollständig an.
Okay, verstehe. Ja. Anyways, du bist ja dann vom Bauunternehmen, ja, oder vom Einkäufer im Bauunternehmen dann in die Selbstständigkeit übergegangen. Was war eigentlich da der Hintergrund für dich? War so, okay, wie kann ich mein Einkommen aufbessern? Oder war es die Tätigkeit, die dir irgendwie ein bisschen langweilig, ja, wurde? Weil du bist ja jetzt weiterhin eigentlich Verkäufer.
Ja, richtig. Also, schau mal, das Thema war bei mir, ich habe relativ früh geheiratet, so als ich gerade den Wechsel gemacht habe in den Einkauf. Ich habe gutes Geld dort verdient. Ne? Der Job hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. So, das war eigentlich genau mein Element, so, weil du musstest halt einkaufen, aber du musstest den Leuten ja auch immer deine Idee verkaufen. Du musstest ja immer so ein bisschen quasi dein strategisches Konzept verkaufen, damit jemand dann eben auch zu all deinen Deals ja sagt, ne? Oder zu einem großen Teil.
Weil da wahrscheinlich viele Bausteine sind, wenn es um so einen Baudeal geht, Lieferzeiten, ja, ganz viele Sachen, die zusammenkommen müssen.
Ja, es gibt ganz viele Dinge, die zusammenkommen und vor allen Dingen auch Potenziale. Ne? Jeder weiß ja, wenn du wenn man quasi in einem Einkaufsunternehmen oder in einem Bauunternehmen bei einem Einkäufer gut vernetzt ist, da gibt es viele Millionen Euro Budget im Hintergrund. Die Frage ist, wo fließt das hin? Ne? Und die Dinge werden ja immer wieder gebraucht. Also gibt es da ein ganzes Konzept, das aber in viele Einzelbauteile zerlegt ist. Man muss halt wissen, wie man die zusammenfügt, um da gute Strategien zu bauen, aber Leute auch zu onboarden für die eigene Idee und einem entgegenzukommen. Mhm. Und das hat mir halt auch dort damals eben auch durch gute Verdienstmöglichkeiten die Möglichkeit gegeben, auch einfach mal viel zu reisen. Ne? Und ich bin dann viel rumgekommen, in diverse Länder gefahren. Auf den Kanaren war ich überall, in Spanien, Italien, Mexiko. Also, und habe dann eigentlich so festgestellt, okay, das ist eigentlich schon geil. Und ich würde eigentlich gerne so leben. Ne? Ich würde gerne reisen können, wann ich will, oder auch mal eine Zeit lang off sein, irgendwo im Ausland. Und dann habe ich halt erst angefangen zu denken in so eine Richtung, okay, wie könnte ich denn meinen Job remote machen? Mhm. Wie könnte ich quasi mein Geld verdienen, was ich jetzt schon kriege, aber im Ausland leben? Ja. Und habe dann halt eben auch ein paar Monate so ein bisschen daran gearbeitet, meinen Chef ein bisschen zu bearbeiten, und habe dann erstmal mir quasi ein eigenes strategisches Konzept ausgearbeitet und gesagt, hey, okay, ich gehe jetzt erstmal hin und sage, hey, machen wir mal zweimal die Woche Homeoffice. Wenn ich dann im Homeoffice abliefe, machen wir 3 Tage draus. Und dann checkt er ja schon, okay, das läuft auch remote. Ne? Und das war ja, so quasi ja, mein Weg, den ich mir über ein Jahr geplant habe, bis ich dann sage, ey, ich würde gerne abhauen. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, an dem er halt die Bremse reingehauen hat, ne? Und gesagt hat, nee, wir schaffen jetzt Homeoffice quasi wieder ab, weil wir wollen, dass alle hier im Unternehmen sind. Und habe dann halt irgendwo festgestellt, dass ich eigentlich nur von Urlaub zu Urlaub gelebt habe. Ne? Also ich habe gutes Geld verdient, aber das meiste Geld gespart, und danach einfach jedes Quartal in Urlaub zu gehen und da dann eben ein paar tausend Euro rauszuhauen, um da gut zu leben. Und das hat mir einfach nicht mehr gefallen. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, gut, was habe ich für Möglichkeiten, jetzt selbst nebenbei vielleicht noch Geld zu verdienen oder mir was aufzubauen? War ja quasi die erste Variante, war ja dann das Trading, so. Habe mir dann damals eine Weiterbildung gekauft für ein paar tausend Euro, habe dann mich da erstmal reingefuchst, und das war auch alles ganz gut, aber das hat mir nicht so ganz entsprochen, ja, aus verschiedensten Gründen, und habe mich dann nicht so wiedergefunden, auch in meinen Stärken, die ich so mitgebracht habe. So, ne? Und habe mir das einfach auch voll langweilig vorgestellt. Irgendwann bist du dann Trader, sitzt dann dort, haust 2 Stunden in die Tasten, drückst Market, Buy oder Sell, ne? Und dann verdienst du halt Geld oder nicht. Und habe dann halt nochmal weitergeguckt. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bin ich damals dann auf eure Ad gestoßen, habe dann so ein bisschen YouTube geguckt, recherchiert, was ist Copywriting überhaupt, was ist das, wie funktioniert das, kann man das lernen, ne? Und bin dann damals relativ schnell eigentlich dann bei euch eingestiegen, weil ich wollte keinen Leerlauf haben, weil ich so die Entscheidung schon getroffen hatte, Gas zu geben, und wollte dann direkt einen schnellen Übergang machen und bin dann relativ schnell beim Kai dann im Call gelandet.
Cool, und dann war also der Übergang von Trading so ausprobieren, was ja auch für dich dann geklappt hat, aber du keine Lust mehr drauf hattest, stell es mir auch spannend vor, so das zu verstehen und dann damit zu hantieren, aber ich meine, das dann die ganze Zeit zu machen, kommt mir auch sehr stumpf vor. Und auch gerade, wenn du aus dem Bereich kommst, wo du die ganze Zeit mit Leuten zu tun hast, ist wahrscheinlich auch nicht das Gelbe vom Ei für dich gewesen. Ja. Dann kam so dieses Copywriting auf die Bildfläche. Also du hattest kein Konzept von wegen, ich möchte so jetzt unbedingt was Bestimmtes Kreatives machen oder sowas, sondern du hast einfach überlegt, warte mal, wenn ich irgendwas finden könnte, was funktionieren würde für mich, wo ich so meine Lebensvorstellung halt kombinieren kann mit auch gut verdienen, dann wäre es das, egal was es ist.
Ja, genau. Also ich hatte so ein klares Target, so ein Bild im Kopf von dem, wie ich leben will so, und mir war es egal, auf welchem Weg ich dorthin kommen würde. Und habe dann halt einfach mal die Möglichkeiten genommen, die sich da einfach, also die Opportunities einfach genutzt, die sich mir dann so gezeigt haben, ne, so in der Phase. Ja.
Dann beim Loslegen mit Copywriting, so einem Copywriting-MBA, hast du wahrscheinlich deinen ersten Übungstext gemacht, schätze ich, vom ersten Kunden, oder hast du direkt für den ersten Kunden dann auch deine ersten Texte geschrieben?
Also es war bei mir so, ich war die ersten 2-3 Monate, habe ich dann mit mir noch so voll gehadert. Ich habe gedacht, hä, was mache ich da um Copywriting? Ich check dieses Konzept hier gerade gar nicht.
Ja, da hattest du es dir selbst noch nicht so ganz abgekauft.
Ja, und habe dann halt aber irgendwann einen ersten Kunden quasi ongeboardet und dann auch die ersten Texte für den geschrieben. Mhm. Und habe dann halt so das erste Mal gecheckt, okay, ja krass, das funktioniert ja doch irgendwie, ne?
Und das war dein erster Kunde da, das war dieser Webshop, ne, für Nahrungsmittel.
Genau, das war ein Webshop, der orientalische Produkte verkauft, Nahrungsergänzungsmittel, Öle und so weiter, also viel Naturprodukte, und war dann unfassbar, als ich gesehen habe, ne, also auf eine kleine Leadliste quasi sogar zu dem Zeitpunkt, die dann irgendwie 2000 Menschen waren, ne, was jetzt erstmal nicht viel ist für so einen Webshop. Mhm. Haben wir dann 5-stellige Monatsumsätze einfach nur über eine E-Mail pro Woche gemacht. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass.
Ja, also der hat deine Texte genommen, an seine Kontaktliste rausgeschickt. Leute haben sich gedacht, geil, kaufe ich, inklusive mir. Ich habe auch gekauft darüber. Ja. War das der erste Text, der erste so Copywriting-Text, den du geschrieben hast, oder hattest du davor viel Übung gemacht?
Nee, das war der erste Text, den ich geschrieben habe, so, weil ich so ein Pragmatiker bin, und ich habe mir gedacht, boah, für was soll ich jetzt üben? Ich übe einfach dann, wenn ich dafür bezahlt werde, so. Und ja, und habe mich da halt voll daran gehangen und habe es dann einfach genauso gemacht und dann das erste Mal quasi gemerkt, was es heißt, da reinzukommen. Und am Anfang ist es ja noch challenging, so den ersten Text zu schreiben und so, und dann wird es halt irgendwann immer einfacher.
Und das war dann der Prozess, wenn ich mich erinnere, du hast den Text quasi mit in unseren Call gebracht, wir sind den zusammen durchgegangen, haben den geschliffen, dann hast du den rausgeschickt an Kunden. Und also ich fand dir immer, das habe ich dir auch schon tausendmal gesagt, dass du ein sehr gutes Talent da hast fürs Schreiben oder einen sehr guten Riecher. Es waren sehr lange E-Mails, aber die sind halt so wirklich in die Tiefe gegangen. Ich weiß noch, da ging es um irgendein Öl. Welches Öl? Pinienöl?
Das war, ich glaube, palästinensisches Olivenöl müsste es gewesen sein.
Genau, und ich dachte mir, boah, wenn ich dieses Öl auf meinen Salat tue, bin ich nicht nur von jeglichen Dingen geheilt, physischer Natur, sondern auch spirituell gereinigt. Und es schmeckt geil. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Ja. Da hast du das dann entdeckt, und das war so ein erster Auftrag. Ich glaube, so vierstellige Größe wahrscheinlich, niedrig vierstellig.
Ja, so insgesamt, der Deal ging auf jeden Fall über eine vierstellige Summe. War ja ein Jahresretainer, den ich dann dort eingesagt habe. Das heißt, es ging so irgendwie über 5.000, 6.000 Euro für eine E-Mail pro Woche.
Cool, also wiederkehrende Auftrag, paar hundert Euro im Monat. Hattest du also irgendwelche Vorbilder, was die Selbstständigkeit angeht, wo du dir gedacht hast, daran orientierst du dich? Ob jetzt Bekannte oder einfach aus deinem privaten Umfeld?
Nee, tatsächlich irgendwie gar nicht. Ich glaube, deshalb habe ich halt auch immer nach Mentoren gesucht oder nach einem Mentor gesucht, weil in meinem Umfeld war niemand selbstständig oder niemand Unternehmer, in der ganzen Familie, im Freundeskreis auch nicht. Ich komme so aus einer klassischen Arbeiterfamilie, ne? Vater Schichtarbeit und großen Konzern. Wusste da gar nicht, wohin es geht, ne? Für mich war dann halt irgendwie so diverse Menschen auf YouTube irgendwie Mentoren, auch gar nicht aus dieser Coaching-Beratungsbubble, sondern so aus dieser Unternehmerbubble, die international bekannt ist, so. Aber ich war halt einfach, glaube ich, coachable, so, und habe einfach dann gesagt, okay, wenn ich mir jemanden aussuche, mit dem ich den Weg gehe, dann höre ich einfach, was er mir sagt, mach's einfach, und dann gucke ich, wo es mich hinführt.
Das haben wir dann auch gemacht und an verschiedenen Bereichen gearbeitet. Vielleicht sprechen wir da gleich noch drüber. Jetzt finde ich noch interessant, wie hast du es denn? Da hattest du ja deinen ersten Auftrag und dann, ich sage jetzt mal, Blut geleckt und okay, warte mal, was ist, wenn ich mehr davon mache? Was ist, wenn ich mehr Kunden reinhole? Was ist, wenn ich dann mehr Texte schreibe? Aber du warst ja noch Vollzeit im Job, auch über das komplette Jahr dann dort hinweg noch. Wie hast du das unter den Hut gebracht?
Ja, ich würde sagen, mit viel Disziplin. Ich bin halt einfach eher aufgestanden, früher angefangen zu arbeiten. Also normalerweise war so meine Routine, als das alles angelaufen hat, das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber so dann würde man sagen, so von Juli, von Juni bis Dezember war dann halt bei mir morgens halt um 5:30 aufstehen, 6 Uhr ins Office fahren, dann habe ich mir dann halt auch schon ein eigenes Büro geholt. Dann von 6 bis um 7:30 Lums verschicken und dann losfahren auf die normale Arbeitsstelle, geguckt, dass ich da bei Zeit durch bin, dass ich so vielleicht um 16 Uhr wieder im Büro bin, dass ich 2 Stunden Akquise machen kann und dann halt Fulfillment, ne, den Rest. Und dann hatte ich halt eben einen Tag, der dann normalerweise so erst um 22 Uhr, 23 Uhr geendet hat. Und das habe ich halt dann quasi auch mit dem Antrieb und mit dem Willen dahinter einfach dann ein halbes Jahr durchgezogen.
Ja. Ja, ich glaube, es war auch eine zehrende Zeit für dich, weil hattest ja im Grunde dann gar keine Zeit so für dich oder zum Chillen oder auch wahrscheinlich in deiner Beziehung einfach weniger Chillzeit gemeinsam. Warst ja auch Wochenenden dann aktiv, aber du hast halt dadurch auch schnell Fortschritt gemacht. Weißt du noch, wie schnell du deinen ersten 5-stelligen Monat hattest? Das war
nach dem ersten halben Jahr auf jeden Fall. Ja, nach 4 Monaten. Ich glaube, ich bin im Februar gestartet, den ersten 5-stelligen Monat hatte ich im Juni.
Ja, also jetzt vor 14 Monaten.
Ja. Genau.
Ja, cool. Und dann hast du darauf aufgebaut und ich finde, du hast eine Sache reingebracht, die, mir war der Zusammenhang da jetzt bisher noch gar nicht so klar. Und zwar, dass du recht schnell hingekriegt hast, mit anderen Leuten zu arbeiten und Systeme halt aufzubauen, sodass du selbst mit mehr Kunden immer noch gut die Projekte abwickeln konntest, ohne, ich sage jetzt mal, da dich zu überarbeiten. Mhm. Das klingt ja eigentlich sehr ähnlich zu dem, was du in deinem Baujob gehabt hattest, wo du dann viele Leute connecten musstest.
Mhm. Ja. Ich habe halt relativ früh gemerkt, dass das Netzwerk das A und O ist in vielen Hinsichten und dass man einfach immer dafür sorgen sollte, mit den Menschen, die potenziell irgendwie in der Zukunft was mit einem zu tun haben können, einfach immer im Guten bleibt so. Und als ich dann eben auch einfach Support gebraucht habe an der einen oder anderen Stelle, um zu wachsen, dann habe ich den halt auch bekommen, weil ich mit den Menschen schon in Kontakt war und ich wusste, wer was leisten kann. Natürlich war ich auch in einer guten Community, in einem guten Netzwerk, das ich dann für mich nutzen konnte, mir zu helfen, auch im Gegenzug zu helfen. Und so konnte ich halt relativ schnell outsourcen auf eine Art und Weise, in der ich trotzdem wusste, dass die Qualität genauso gut ist wie meine oder sogar besser.
Mhm. Ja, da hast du dich ja mit guten Leuten bei uns in der Community vernetzt, um all das auch bieten zu können, deinen Kunden. Was würdest du denn sagen, war in dieser Zeit so, weil Ergebnisse immer geil, Cash, aber was war so dein größter Struggle dahinter auch?
Der größte Struggle war, ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern, war überhaupt mal ein System zu bauen. Das Thema war halt, ich komme ja gar nicht aus der Online-Marketing-Welt. Ursprünglich, ne? Okay, aus dem Sales kannst du später viel übertragen, wenn du es erstmal verstehst, aber ich komme gar nicht aus dieser Bubble. Ich habe noch nie eine Agentur von innen gesehen, noch nie ein Consulting-Unternehmen von innen gesehen, wusste gar nicht, wie ein Prozess ist. Ich komme aus einem Unternehmen, in dem Prozesse klar sind, ne? An denen ich quasi nochmal arbeiten kann, Feinschleif machen kann, aber von null auf etwas aufzubauen, hängt halt immer mit Scheitern und Problemen zusammen, ne? Also es gab immer wieder irgendwie ein Prozessproblem und dann habe ich halt etwas entwickelt, das haben wir reviewed, feedbacked, implementiert, dann ist ein neues Problem entstanden. Und dann bist du halt immer wieder darin, Engpässe zu lösen innerhalb eines Prozessstrangs, bis es ein fertiger Prozess ist, der funktioniert. So. Aber überhaupt mal auf die Idee zu kommen, ey, was kann ich denn überhaupt für Systeme schaffen? Wie kann ich mich da rausholen? Wie kann ich denn auch Qualitätsmanagement ist im Agenturgeschäft ganz, ganz wichtig, ne? Wie kann ich quasi die Qualität prüfen, ohne dass ich den ganzen Tag jetzt vorm Rechner sitze und nur Qualitätsmanagement mache? Und diese Fragen sich zu stellen und darauf irgendwie eine Antwort zu finden, alleine, schwierig bis teilweise unmöglich, wenn man da gar keine Vorerfahrung mitbringt. Und deshalb hatte ich ja auch dich an meiner Seite, dann später auch im Private Coaching und du hast mir dort viel geholfen, einfach diese Prozesse aufzubauen, hast mir einfach den Input gegeben, den ich gebraucht habe, um mir diese Fragen zu beantworten, um es dann umzusetzen. Mhm. So. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung und einfach auch mal eine Zeit lang den Pain auszuhalten, den so eine Phase mit sich bringt. Weil meine Erfahrung ist, du hast eine Zeit, wenn du jetzt ein gewisses Umsatzlevel erreichst, wo du selbst ausgelastet bist und du möchtest jetzt aber ein neues Level erreichen, dann ist es erstmal mit Stagnation verbunden, weil du musst an anderen Dingen arbeiten, die vielleicht erstmal keinen direkten Cash bringen. Und diesen Pain musst du halt eine Zeit lang aushalten, um dann aber die Möglichkeit überhaupt zu haben, im nächsten Schritt dann auch viel mehr Geld zu verdienen oder viel mehr Umsatz zu machen, viel mehr Kunden zu onzuboarden oder zu helfen. Ne? Hm. Das waren so wirklich, würde ich sagen, so die zwei Struggles vor allem in der Phase.
Okay, ja, das war eine Sache, an der wir viel gearbeitet haben. Ne? Auch dieses, was die richtige Frage mir jetzt zu stellen, um an der auch zu arbeiten. Ja. Und das ist ja am Anfang, zum Beispiel, wo du meintest, ja, okay, ich habe es mir noch nicht, was meintest du, ich habe es zusammengefasst, als du hattest es dir am Anfang noch nicht ganz abgekauft mit Copywriting. Mhm. Du hast dich gefragt, was mache ich da eigentlich? So, ja. Auf die Frage findet man halt die Antwort, ja, ich weiß es auch nicht. So, wenn man sich die Frage stellt, okay, wenn ich es jetzt mal wirklich ernsthaft machen möchte und dann möchte, dass dabei was rumkommt, was muss ich dann machen? Okay, auf Leute zugehen und dann geile Texte für die schreiben. Und die Fragen führen halt, wo es hingeht.
Mhm. Mal vor allem kann sich das ja auch entwickeln. Ne? Also da, wo ich jetzt gestartet bin, mein Offer hat ja auch eine ganz andere Richtung angenommen mit der Zeit. Ne?
Ja.
Ist ja nicht unbedingt in Stein gemeißelt, aber es ist halt ein wesentlicher Bestandteil.
Ja, und eine Sache, die dir, glaube ich, viel geholfen hat, war die Entwicklung auch von dem, was du tust. Also was du tust, kann man raus. Ich werde dein LinkedIn-Profil hier runter verlinken und deine Website kann jeder sich da zurechtfinden. Aber das ist ja jetzt nicht bei E-Mails für Webshops geblieben. Ist ja ein geiles Einstiegsangebot. Ne? Du schreibst einfach einen Text, die schicken das raus, die haben sofort Geld. Mhm. Es ist einfach einfach. Und das kann man ja auch weitermachen. Aber du wolltest halt Wachstum, warst auch bereit für. Und dann ganz halt immer wieder das Angebot weiterzuentwickeln. Okay, wem bringt das am meisten? Okay, wo schleifen wir an der Dienstleistung des Kunden mehr Ergebnisse haben? Wie können wir das machen, sodass es nochmal schneller funktioniert? Mhm. Und das war halt da entscheidend.
Ja, absolut. Und das ist halt quasi eigentlich der größte Kopfschmerz überhaupt. Statt Copy and Paste Angebote zu entwickeln, auch mal seinen eigenen Weg zu finden, eigenes Offer zu kreieren, Dinge auszuprobieren, und dann musst du dich halt immer wieder mit Engpässen beschäftigen, die dabei entstehen, und musst dir Gedanken machen dazu, wie du die lösen kannst, damit du halt natürlich das Fulfillment für die Kunden besser machen kannst, dass die Ergebnisse besser passen, dass du dadurch halt eben auch mehr Bestandskunden aufbaust, weil irgendwo einem gewissen Level hinaus zu wachsen, gerade im Agenturgeschäft, ist schwierig, wenn du keine happy Bestandskunden hast, die einfach bleiben. Ne? Sonst hast du immer den Druck im Vertrieb.
Ja. Ah, gut, neben den Struggles, jetzt, also das hattest du erwähnt, du warst im Job quasi parallel zum Copywriting bis Dezember, dann und dann zum neuen Jahr bist du quasi voll in die Selbstständigkeit übergegangen und hast ja jetzt auch, also hast dann auch weiter reingehauen, aber hast halt auch Leben genossen, sage ich jetzt mal. Hast jetzt auch dich auf knapp mittelfünfstellige Umsätze hochgepusht. Mhm. Was war denn so die geilste Lebensveränderung, die du bisher für dich so einführen konntest? Jetzt mal jenseits des Businesses an sich.
Also ich würde sagen, einfach, was sich vor allem im Privatleben ausgewirkt hat, ist der Umgang mit Geld einfach. Ne? Also wenn du Angestellter bist, egal wie du verdienst, und dir wurde vielleicht auch nie richtig gezeigt, wie man richtig wirtschaftet am Ende des Tages, ne? Gibst du immer das aus, was du einnimmst. So, vielleicht hast du ein bisschen was an Rücklagen, was du aufbaust. Aber die Möglichkeit einfach zu haben, essen zu gehen, wann du möchtest, unterwegs zu sein, ins Kino zu gehen, oder auch mal einfach spontan einen Urlaub zu buchen und zu sagen, ey, wir hauen fürs Wochenende ab. Und es darf dann auch mal 2.000, 3.000 Euro kosten. Das ist extreme Freiheit. Ne? Und dann weißt du halt eben auch, für was du das tust. Ich meine, das ist die eine Seite. Ich arbeite auch viel. Ich habe mittlerweile auch ein kleines Team, die arbeiten an unseren Projekten. Und dann schaffst du es dir halt einfach mehr Freiheit zu kaufen und den Druck immer mehr loszuwerden, irgendetwas machen zu müssen. Und kannst dann langsam auch anfangen, die Vorzüge davon zu genießen. Ne? Mitten im Tag zum Friseur zu fahren oder ja, ich mache jetzt einfach mal mittwochs, mittags Feierabend und ich gehe jetzt mit meiner Frau irgendwo in die Stadt mal spazieren oder was auch immer. Mhm. Du hast halt so Kleinigkeiten, die du dir aussuchen kannst, auch wenn man sie nicht immer nutzt. Und das ist halt oftmals einfach verbunden mit finanzieller Natur. Ne? Einfach nicht nachdenken zu müssen. So kostet mich jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Steak essen gehe, kostet mich das jetzt 50 Euro pro Steak oder kostet mich das 100 Euro pro Steak? Es ist ein erleichterndes Gefühl, einfach zu wissen, dass es mir egal ist.
Mhm.
So.
Ne? Cool, also mehr Leichtigkeit im Umgang mit Geld in Bezug auf die privaten Dinge, sei es jetzt essen gehen, sei es mal Urlaub nehmen, sei es mal ein bisschen Freizeit reinbauen. Aber es funktioniert auch, ne, muss man dann dazu sagen, nur wenn man halt auch parallel die Vorarbeit geleistet hat, wie du jetzt in dem Fall, so dass die Kunden da sind, man weiß, welche Kompetenz man liefert, man einfach schon die Richtung hat. So, dann kann das geil Lifestyle geben und man hat halt Bock, weiter am Business zu arbeiten, weil es einem schon so viel gegeben hat, man seine Kunden auch mag oder seine Teammitglieder mag oder egal, beide mag und die Tätigkeit interessant findet und dann gibt sich das halt beides, bestärkt sich das beides, finde ich. Weil dann hast du einen geilen Nachmittag, den du dir spontan ermöglichen konntest und hast dann wieder Bock, an deiner Tätigkeit weiterzuarbeiten.
Ja, und das ist ja auch irgendetwas, wo man reinwachsen darf. Ne? Das war ja auch ein Punkt, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben, so diese Routine abzulegen oder dieses Drängen in einem selbst, ne? Immer weiter so zu arbeiten, wie ich das in dem Jahr davor gewohnt war. Einfach nur quasi, um viel zu arbeiten, um immer mehr Gas zu geben. Das muss man ja auch erstmal lernen, ein bisschen abzulegen, um festzustellen, okay, wenn ich eine Woche weg bin, passiert eigentlich nichts. Wenn ich vernünftig vorbereitet habe, aber auch es der richtige Zeitpunkt ist, sowas zu tun, dann kann man das halt machen. So, und das ist ja etwas, wo man sich ja auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss. Das ist eine ganz andere Umstellung, wie wenn du angestellt bist. So, angestellt bist, ist egal. Urlaub, bist weg, kommst zurück, fängst da an, wo du aufgehört hast. Ne? Oder im Idealfall sogar da, wo dein Kollege es gelassen hat.
Genau, dein Platz wird warm gehalten in der Regel. Ja. Ist in deiner Selbstständigkeit dann ein bisschen anders, außer man baut sich eben so, dass man seinen Platz ebenfalls warm hält.
Ja. Cool. Und da würde ich sagen, bin ich bisher, also zum Status quo, auf einem ganz guten Weg oder auch schon dabei, dass ich das machen kann, mir das rausnehmen kann, ohne dass mir dadurch irgendwelche auch finanziellen Schäden entstehen oder sowas. Dass alles einfach ganz normal weiterläuft.
Absolut. Enver, geile 1,5 Jahre. Ich bin gespannt zu sehen, was sich bei dir weiter tut. Ich werde auf jeden Fall für Zuschauer und Zuhörer hier dein LinkedIn und Website verlinken, wenn du möchtest, dann findet ihr daraus, wo er aktuell dran ist.
Gerne.
Vielen Dank, hau rein.
Bis dann, mach's gut.